ARD Sounds.
Okay, wir müssen ganz leise sein. Um uns herum ist es stockdunkel. Es ist eng. Wir haben wirklich extrem wenig Platz für uns und unsere Schwerter. Wir sitzen, die Beine stark angewinkelt, der Kopf geduckt. Denn wir befinden uns gerade im Magen eines gigantischen Pferdes. Kein Witz. Es ist ein Pferd, aber aus Holz. Und niemand ist sicher, ob das wirklich klappt, was wir hier gerade probieren. Falls es schief geht, werden wir das mit unserem Leben bezahlen. Falls es aber klappt, gehen wir als absolute Helden in die Geschichte ein. Freundinnen und Freunde des Wissens, erstmal an der Stelle vielen, vielen Dank. Ihr habt uns einen Thriller, wie die jungen Leute und die Michael Jackson-Fans sagen würden, beschert. Denn diese Abstimmung, Alter, war die knapp. So knapp wie seit langer Zeit nicht mehr. Wir haben wirklich ganz, ganz, ganz lange warten müssen, bis dann doch klar war, welches Thema gewonnen hat. Und das war wirklich, das war absurd. Auf Spotify bekam der Club der 27er die meisten Stimmen, auf WhatsApp das reichste Land der Welt und auf Instagram das trojanische Pferd. Wir mussten das dann einmal alles ganz ausführlich und aufwendig ausrechnen. 7 mal 4 plus Pi minus Satz des Pythagoras, 8 im Sinn und dann hatten wir das Ergebnis. Mit nur ungefähr 100 Stimmen Vorsprung. Und ihr müsst euch das vorstellen, es machen mehrere 10.000 Menschen mit. Also es war sehr, sehr, sehr knapp. Aber mit 100 Stimmen Vorsprung führt es uns heute nach Troja. Wir werden klären, was das damals für eine sagenumwobene Stadt ist, wie man sie entdeckt und, naja, was da so am Ende wirklich dran ist am trojanischen Pferd, an diesem Mythos, an einer der größten Legenden der Menschheit. Viel Spaß beim Hören, denn das hier ist Wissen mit John. Kapitel 1. Eine lange Suche. Türkei, Nordwesten. Wir stehen auf einem Hügel. Es ist ganz schön windig, wie man hören kann, was auch am Ägäischen Meer liegt, also an dem östlichen Mittelmeer. Das können wir von hier mit bloßen Augen sehen. Es ist nur etwa 7 Kilometer entfernt. Und dort braut sich gerade ein heftiges Unwetter zusammen. Dann wird immer einiges an Wind über das türkische Land geschoben. Doch diese Bedingungen dürfen uns heute hier nicht aufhalten. Wir sind Teil einer Gruppe von Männern, alle bewaffnet. Aber mit keinen Gewehren, sondern mit Spaten und Schaufeln. Seit Wochen graben wir hier, denn es gibt eine heiße Spur. Unterschiedlichen Berichten nach soll unter diesem Hügel, auf dem wir gerade stehen und graben, eine ganz, ganz besondere untergegangene Stadt liegen. Ihr Name? Troja. Eine der Legende nach mächtige Metropole, die nach einem ewigen Krieg zerstört worden sein soll. Doch Moment, erstmal müssen wir einen kleinen Zeitsprung 50 Jahre zurück machen, denn wir müssen den Mann ein bisschen näher kennenlernen, der diese Ausgrabung hier gerade leitet. Also 1822. Auf die Welt kommt gerade ein gewisser Heinrich Schliemann. Er wächst in Deutschland auf, genauer gesagt in Mecklenburg-Vorpommern. Und ich sage euch an der Stelle ganz ehrlich, das ist für mich der weirdeste Name eines Bundeslandes. Mecklenburg-Vorpommern, das klingt für mich so ein bisschen wie eine niederländische Vorspeise. Schön lecker Mecklenburg-Vorpommern. Okay, sorry an alle Niederländerinnen und Niederländer, die hier zuhören. Es ist halt der Ort, wo er aufwächst, in Mecklenburg-Vorpommern. Und als er dort dann zum erfolgreichen Kaufmann wird, häuft sich auch das Geld um ihn an. Und er fragt sich, naja, was mache ich denn mit all diesem Geld? Und als er dann so durch ein paar Bücher blättert, packt sie ihn. Eine fast schon besessene Leidenschaft für alte Geschichten aus der griechischen Mythologie. Besonders die Sage um Troja zieht ihn in seinen Bann. Eine mächtige Stadt, die durch die Entführung einer Frau in einen riesigen Krieg verwickelt worden sein soll. Und dann ist da ja auch noch die Sache mit diesem gigantischen Holzpferd. Mehr dazu gleich. Aber ihr versteht schon, was da für eine Magie sich so um Troja entwickelt hat. Und schon seit vielen, vielen Jahren ist Heinrich Schliemann daher fasziniert auf der Suche nach der Stadt, folgt unzähligen Hinweisen und Beschreibungen und dann kommt ein Tipp, der alles verändert. Ein britischer Freund von ihm, der auch ein Amateurarchäologe ist, namens Frank Calvert, sagt, dass er Troja unter einem speziellen türkischen Hügel vermutet. Dieser nennt sich Hisarlik und die Lage von ihm passt eins zu eins zu alten griechischen Erzählungen, unter anderem von Dichter Homer. Dieser beschreibt Troja als erhöhte Stadt zwischen Meer, Flüssen und gewaltigen Landpartien. Und unser Hügel Hisarlik bietet genau das. Also springen wir jetzt wieder zurück zu den Ausgrabungen. Wir stehen wieder auf dem Hügel, unsere Spaten in der Hand und wir sind schon ein ziemlich gutes Team. Frank Calvert, der Brite, hat das Wissen und Schliemann das Geld. Also heuern sie um die 100 Arbeiter an. Diese hacken mit diversen Werkzeugen in den Boden, transportieren unzählige Tonnen Erde ab. Karren rollen hin und her, der Hügel Hisarlik verliert nach und nach das, was ihn auszeichnet. Den Hügel. Und Schliemann geht dabei ziemlich grob vor. Während man heute wahrscheinlich sehr, sehr sorgfältig und ganz, ganz vorsichtig Schicht für Schicht des Berges freilegen würde, verfolgt Schliemann damals einen ganz anderen Plan. Er lässt beispielsweise einen riesigen Graben quer durch den Hügel buddeln und das ganz schön aggressiv, weil er will schnell durchkommen, schnell schauen, ob dieser Ort jetzt das Geheimnis in sich trägt oder eben nicht. Einige machen sich damals in dieser Zeit sehr, sehr große Sorgen um Schliemann, denn sie glauben, er hätte den Verstand verloren. Er ist ja wie besessen davon, dass er diese Stadt finden muss. Und dann passiert tatsächlich das Unglaubliche. Eine der Schaufeln trifft plötzlich auf etwas Hartes. Die Männer beginnen rasend schnell weiterzugraben und auf einmal tauchen sie auf. Gigantische Steinmauern, später weitere Bauwerke, Keramik, Werkzeuge, Spuren von Menschen. Schliemann hat es also mit der Hilfe von Calvert tatsächlich geschafft. Er hat Troja gefunden. Das ist also wirklich auch aus heutiger Perspektive immer noch unglaublich. Aber so ein bisschen drängt sich an der Stelle eine Frage auf. Was ist so besonders an Troja? Kapitel 2. Neuer Zeitsprung, 3500 Jahre zurück. Wir befinden uns jetzt in der Bronzezeit, etwa 1500 vor Christus. Erneut stehen wir im Nordwesten der heutigen Türkei und vor uns türmt sich Troja auf. Die Stadt ist unglaublich, also es ist Wahnsinn, wie imposant sie aussieht. Dazu kann man auf dem Meer vor den Toren Trojas unzählige Handelsschiffe sehen. Viele pendeln gerade zwischen dem Mittelmeer und dem Schwarzen Meer. Sie sind entweder auf dem Weg in die Stadt zum Handeln oder waren gerade hier, denn Troja ist damals ein gigantischer Marktplatz. Händler reisen aus den fernsten Ecken der Erde hierhin und tauschen unterschiedlichste Waren aus. Um die Stadt wurden auch deshalb gewaltige Mauern gezogen. Sie sind leicht nach innen geneigt und extrem stabil. Dazu gibt es auch noch große Wachtürme, massive Tore. Viel Handel bedeutet nämlich auch oft viel Reichtum. Troja wird daher ein potenzielles, sehr attraktives Ziel für Räuber. Innerhalb der Festung fühlen sich daher die allermeisten sehr sicher. Unterschiedlichste Menschen leben hier weitestgehend friedlich miteinander und dazu auch aus allen möglichen gesellschaftlichen Schichten. Herrscher, Kaufleute, Handwerker oder auch einfache Bauernfamilien. Sie profitieren alle von der wirklich guten Lage der Stadt. Troja liegt nämlich ganz in der Nähe der Dardellen. Auch wieder ein Wort, womit ich irgendwie ein bisschen was anderes verbinde. Klingt wie kleine süße Fische, die Dardellen. Aber mit dem Wasser hat es auch was zu tun. Das ist nämlich eine Meerenge, eine schmale Wasserstraße, die Europa von Asien trennt. Und da damals ein sehr, sehr großer Teil des globalen Handels, fast ausschließlich eigentlich, über das Wasser stattfindet, ist es einfach extrem wichtig, eine gute Lage zu haben. Und ich habe ja eben schon auch von den Stürmen erzählt, die sich da häufig auf dem Mittelmeer direkt vor der Küste zusammenbrauen. Und genau das ist noch ein Grund für Troja. Denn durch die Winde und die Strömungen müssen manche Schiffe teilweise wochenlang auf die Weiterfahrt warten. Und naja, als Stadt mit einem Hafen erhebt Troja damals halt auch noch sehr große Liegegebühren. Das bedeutet quasi Geld dafür, dass das Schiff im sicheren Hafen parken darf. Ihr merkt schon, Troja macht ordentlich Patte. Die verdienen richtig Geld damals. Doch es läuft nicht immer nur rein friedlich in und um die Stadt. Wie die Ausgrabungen von Heinrich Schliemann im 19. Jahrhundert zeigen, findet man ganz viele Beweise dafür, dass es häufig zu Schlachten und regelrechten Kriegen um Troja und auch in Troja gekommen ist. Das sind vor allem Auseinandersetzungen mit Nachbarstädten. Troja brennt mehrfach bis zum Boden nieder, also wird komplett zerstört, auch übrigens durch Naturkatastrophen. Wie oft die Stadt komplett kaputt geht und wieder neu aufgebaut wird, ist extrem schwierig zu sagen, aber man schätzt so um die 10 Mal. Daher liest und hört man auch häufig von Troja 1 bis 10 und das ist keine Filmreihe, sondern da geht es quasi immer wieder um die Epochen, die die Stadt neu aufgebaut wurde und wieder zerstört wurde. Und für unsere Folge hier besonders wichtig sind Troja 6 und 7, 12. und 14. Jahrhundert vor Christus. Warum, Johnny, fragt ihr euch vielleicht? Naja gut, ich erzähl's euch. Kapitel 3: Die schöne Helena und der Krieg. Es ist eine der berühmtesten Geschichten der Antike und sie beginnt mit einem Schiff. Auf diesem reist gerade Paris nach Sparta. Okay, Moment, das muss ich ein bisschen anders sagen, fällt mir gerade auf. Ich meine nicht die Stadt Paris, die gibt's damals noch gar nicht. Paris ist der Name eines trojanischen Prinzen. Und er fährt gerade nach Sparta, eine Stadt im Süden Griechenlands, die es auch übrigens heute noch gibt. Die wird sehr, sehr berühmt durch die Spartaner. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, gibt's auch einen großen Film zu, heißt 300, weil sie angeblich mit 300 Mann mal 7000 Gegner besiegt haben. Das ist übrigens wahrscheinlich Quatsch, aber auch eine völlig andere Geschichte. Paris soll in Sparta eigentlich nur Gast des dortigen Königs sein. Dieser hatte ihn eingeladen. Doch es kommt zu einem Problem. Denn vor Ort verliebt sich Paris, dem Mythos nach, in eine Frau. Sie soll so wunderschön gewesen sein, dass man behauptet, sie sei die schönste Frau der damaligen Welt. Paris ist sofort hin und weg. Er flirtet mit ihr, sie scheint ihn auch gut zu finden und dann entscheidet er etwas, das zum großen Problem werden wird. Denn in einer Nacht- und Nebelaktion überzeugt er Helena, mit ihm nach Troja zu kommen, also einfach zu fliehen und sie stimmt zu. Jetzt kommt das große Problem. Helena ist damals eigentlich bereits verheiratet und ja, die ein oder andere Person unter euch ahnt es bereits. Sie ist nicht mit irgendwem verheiratet, sondern mit dem König, der Paris nach Sparta eingeladen hatte. Er ist unfassbar wütend, als er erfährt, dass Helena mit Paris einfach so gegangen ist und er bittet sofort seinen Bruder, ein mächtiger Kriegsherr, um Hilfe. Dieser wiederum versammelt ein gewaltiges Heer und segelt damit nach Troja. Ihr ahnt es kommt zum Krieg. Troja wird belagert, kann aber durch die guten Verteidigungsmauern und die Wachtürme den Angriffswellen immer wieder standhalten. Die Spartaner beginnen daraufhin auch Verbündete der Trojaner zu attackieren, um sie nach und nach zu schwächen. Sie wollen die Stadt isolieren und aushungern, dass auch kein Händler mehr sie versorgen kann. Dabei kommt es immer wieder zu Siegen der Spartaner, aber auch zu Siegen der Trojaner, also ein gewaltiges Hin und Her. So zieht sich der Krieg immer weiter. Aus Wochen werden Monate, aus Monaten werden Jahre und irgendwann sind es 10 davon, um genau zu sein. So erzählt es die griechische Dichtung. Sie nennen es die Schlachten um Troja. Und selbst, wie gesagt, nach 10 Jahren ist immer noch kein Ende in Sicht. Die Situation zu verfahren, die Mauern Trojas zu stark. Doch dann kommen die Spartaner auf einen letzten, finalen Trick. Eine legendäre List. Ein Täuschungsmanöver. Kapitel 4: Das trojanische Pferd. Also, ganz schnelle Zusammenfassung. Seit 10 Jahren wird rund um Troja extrem viel gekämpft, gebankt und natürlich auch um Gefallene getrauert. Keine der beiden Seiten kann den entscheidenden Sieg erringen. Doch dann geschieht eines Morgens etwas Sonderbares. Es ist ein eigentlich ziemlich ruhiger Start in den Tag. Vor den Toren Trojas ist nichts ungewöhnlich. Doch dann plötzlich Aufruhr auf den Wachtürmen der Stadt. Sie haben den Feind gesichtet, die Spartaner. Sie sind am Horizont zu entdecken. Über die letzten 10 Jahre war das nichts Ungewöhnliches. Doch dieses Mal ist es anders. Denn sie haben keine Waffen in der Hand, kein Kampfgebrüll. Dafür fahren sie ein gigantisches Pferd aus Holz auf die Stadt zu. 9 Meter hoch und 11 Meter lang. Das wäre ein gewaltiges 4-stöckiges Gebäude in der heutigen Zeit. Und dieses Pferd wird auf 4 großen Holzrädern langsam von den spartanischen Soldaten in Richtung Troja gezogen. Natürlich sind die Trojaner unfassbar verwirrt, was das zu bedeuten hat. Und als das Pferd dann vor dem Haupttor der Stadt ankommt, erklären die Spartaner, dass sie aufgeben. Troja habe gewonnen. Das Pferd sei ein Zeichen dieses Sieges. Dann drehen sie sich um und gehen. Die trojanischen Männer auf den Wachtürmen können höchstwahrscheinlich ihren Augen nicht glauben. Also, das ist ja schon verrückt mit dem Pferd. Und als sie sich dann weiter umsehen, unter anderem auf das Meer oder auch auf die Landpartien, die vor Troja sich befinden, fällt ihnen auf, ja wirklich, die Spartaner sind alle weg. Keine Kriegsschiffe mehr in der Bucht. Dort, wo gestern noch Zelte standen, liegen nun nur noch verkohlte Überreste. Der Feind scheint tatsächlich aufgegeben zu haben. Diese Neuigkeit verbreitet sich natürlich rasend schnell innerhalb der Burgmauern. Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt können nicht glauben, dass Angst und Schrecken, dass der Krieg wirklich vorbei sein soll. Sie sind natürlich unfassbar erleichtert, doch dann ist da ja noch dieses komische Pferd. Die trojanischen Wachmänner wollen es sich näher angucken. Sie öffnen das Haupttor, um es eben betrachten zu können. Und dann türmt es sich vor ihnen auf. Ein seltsames Bauwerk, komplett aus Holz. Wie gesagt, absurd groß. Und sie fragen sich wirklich, ob das ein Geschenk als Friedensangebot sein kann. Sofort herrscht Uneinigkeit, was mit dem Pferd passieren soll. Es bricht ein heftiger Streit aus. Einige Trojanerinnen und Trojaner misstrauen dem Geschenk. Sie nennen es einen sehr, sehr seltsamen Fund. Einer der Priester fordert sogar, das Pferd auf der Stelle niederzubrennen. Andere sehen darin eher ein Zeichen der Götter, das man auf keinen Fall ablehnen darf, sonst gerät man in Missgunst. Und so entscheidet man sich, es zunächst in die Stadt zu holen. Es passt gerade so durch den großen Torbogen. Viele müssen helfen, den Koloss zu ziehen. Und als dieser am Marktplatz ankommt, bricht grenzenloser Jubel aus. Nicht nur haben sie mit dem Pferd jetzt ein unglaublich imposantes Bauwerk gewonnen, sondern viel wichtiger, den gesamten Krieg. Endlich herrscht Frieden. An diesem Abend wird in Troja also gefeiert, getrunken, gelacht. Doch, ja, ihr ahnt es bereits. Das alles ist eine gewaltige Falle. Denn als die Nacht hineinbricht und sich langsam alle Trojanerinnen und Trojaner schlafen legen, geschieht es. Es ist ein plötzliches, leises Geräusch am Pferd. Sowas wie ein Stück Holz, das verschoben wurde. Und genau das ist passiert. Auf einmal öffnet sich ein Teil des Pferdebauches und eine dunkle Gestalt springt aus diesem auf den sandigen Boden. Dann noch eine und noch eine. Immer mehr Männer verlassen das Pferd. Unter ihnen auch der kluge griechische Krieger Odysseus. Unterschiedlichen Berichten nach sollen es insgesamt bis zu 50 Mann gewesen sein, die sich im Pferd versteckt haben. Was dann folgt, ist das wohl böseste aller Erwachen für das trojanische Volk. Die im Pferd versteckten Spartaner öffnen das Tor zur Stadt und das gesamte griechische Heer, das ja eigentlich weggegangen ist, scheinbar, das stürmt jetzt mitten in der Nacht in Troja hinein, völlig unerwartet und mit voller Härte. Die Armee, der Trojaner und das Volk haben natürlich keine Chance. Zu überraschend ist der Angriff. Noch vor Sonnenaufgang hat die Stadt den zuvor 10 Jahre andauernden Krieg verloren. Aber Kapitel 5. War das alles wirklich so? Ja, Troja und das Pferd. Also ich persönlich finde, es ist eine unfassbar coole Geschichte, aber ist sie vielleicht ein bisschen zu cool, also ein bisschen zu unglaublich? Lasst uns das mal ganz kurz gemeinsam herausfinden, also was da alles so dran ist. Beginnen wir mal mit Troja selbst. Und ich glaube, da müssen wir jetzt nicht großartig lang rumlaborieren. Die Stadt hat es wirklich gegeben. Ob jetzt 10-mal, 8-mal oder wie oft auch immer, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Aber zumindest wissen wir auch durch die Ausgrabung von Heinrich Schliemann und auch weitere archäologische Funde danach, ja, Troja hat wirklich existiert. Seit 1998 ist übrigens das, was man von der Stadt noch gefunden hat, ein UNESCO-Weltkulturerbe. Und man kann Troja sogar besichtigen. Besonders die freigelegten Grundmauern sind immer noch sehr, sehr gut zu erkennen. Also an der Stelle Haken dran, Troja gab's wirklich. Wie sieht's jetzt aber, wahrscheinlich für euch ein bisschen spannender, mit Paris, Helena und dem 10-jährigen Krieg aus? Da wird's nämlich schon deutlich komplizierter. Zwar findet man in Ausgrabungsstätten Trojas tatsächlich Spuren von Zerstörung, mehreren Feuern, Waffen und Gewalt, aber es ist einfach unglaublich schwierig zu sagen, von wann die sind und was da genau passiert ist. Hier kommen wir dann auch wieder an das Problem der Überlieferungen, denn alles, was wir besonders über Troja 6 und 7 wissen, oh Gott, das fällt mir jetzt ja gerade erst auf, Troja 6 und 7, 6, 7, 6, naja, wagt es nicht, damit wieder die Kommentare zuzumüllen. Also, alles, was wir besonders über Troja 6 und 7 wissen, ist halt einfach mal mehr als 3000 Jahre alt. Es gibt nur sehr, sehr wenige und wenn dann sehr alte Schriftstücke, die von dieser Zeit erzählen. Und diese wurden dann halt immer wieder aufs Neue erzählt, überliefert und auch weitergedacht. Dann haben römische Philosophen und Dichter wie beispielsweise Homer daraus Texte verfasst und niemand, wirklich niemand weiß, ob das alles auch wirklich so stimmt, was da erzählt wird. Das ist quasi wie ein gigantisches stille Postspiel und immer wieder kommt ein Teil hinzu. Und dass das ein Problem ist, das weiß auch der Archäologe Professor Winfried Held.
Im Lauf dieser mündlichen Überlieferung kommen natürlich Elemente der jeweiligen eigenen Lebenswirklichkeit mit hinein, sodass wir bei allem, was bei Homer immer steht, uns überlegen müssen, bezieht sich das nun tatsächlich auf etwas, was aus der Bronzezeit tradiert ist oder auf die Lebenswirklichkeit aus der Zeit Homers?
Ja, genau das ist das Problem. Hat Homer vielleicht einfach irgendwie hier und da mal was ein bisschen dazu erfunden, damit seine Geschichte die krasseste ist? Könnte sein. Und jetzt kommt noch ein Problem dazu. Man weiß heutzutage nicht einmal zu 100% sicher, ob es Homer selbst überhaupt gegeben hat. Also diesen Mann, von dem wirklich viel in der griechischen Mythologie erzählt wird. Also das ist alles schon ganz schön crazy und vor allem halt einfach sehr, sehr, sehr lange her. Historikerinnen und Historiker gehen davon aus, dass die Geschichte rund um Helena, Paris und den König so eher nicht stattgefunden hat. Vor allem, weil in ihr auch immer wieder griechische Gottheiten vorkommen, für deren Existenz es wirklich gar keine wissenschaftliche Ansätze gibt. Dass es aber zu Kriegen zwischen Troja und Griechen gekommen ist, das ist wiederum sehr, sehr gut denkbar. Auch, dass einer davon vielleicht 10 Jahre lang getobt hat. Aber ob die Trojaner dann wirklich durch die smarte, spartanische Holzpferdlist getäuscht und damit der Krieg beendet wurde, das ist wirklich mehr als fragwürdig. Bis heute hat man nämlich nichts von einem hölzernen, großen Riesenpferd gefunden und auch findet man diese Erzählungen vom trojanischen Pferd nur in Aufzeichnungen der Griechen selbst. Also nur die Spartaner und auch andere griechische Dichter erzählen davon, dass sie so genial Troja besiegt haben. Das gibt es sonst nirgendwo. Doch dennoch könnte das alles auch einen weiteren wahren Kern haben. Das weiß auch Sprach- und Literaturwissenschaftler Boris Durch. Denn er geht davon aus, dass in den Erzählungen des Pferdes vielleicht etwas anderes gemeint war. Denn
Schiffe als Pferd zu bezeichnen war in der Antike üblich. Den ersten Beleg haben wir bei Homer selbst im vierten Gesang. Da heißen die Schiffe Halois Hippoi, also Pferde des Meeres. Und dann gibt es Belege hierfür in der gesamten antiken Literatur bis in die Spätantike.
War es also kein Holzpferd, sondern ein Schiff, das in die Burg gezogen wurde und darin haben die Männer als böse Überraschung gelauert? Das ist alles möglich. Und solange keiner von euch eine Zeitmaschine erfindet, werden wir es wahrscheinlich leider nie so richtig am Ende lösen können. Spannend bleibt sie trotzdem. Die Geschichte aus der griechischen Mythologie um Troja und das trojanische Pferd. Zusammenfassung. Lange ist die Stadt Troja nur eine antike Legende. Ob es sie wirklich gegeben hat, ist für viele über ganz viele Jahre eigentlich nur ein Rätsel. Bis der Kaufmann Heinrich Schliemann dank des Hinweises eines Freundes im 19. Jahrhundert herausfindet, dass hinter dem Mythos tatsächlich ein echter Ort verborgen ist. Er gräbt im Nordwesten der heutigen Türkei Mauern, Keramik, Fundamente und Spuren Jahrtausende alter Besiedlung aus. Leider geht er dabei so grob vor, dass ein Großteil zerstört wird. Doch nach dem wertvollen Fund stellt sich die Menschheit schnell eine zweite Frage. Stimmt dann auch die berühmte Sage um die Stadt, also dass ein trojanischer Prinz namens Paris Helena die Schöne, die damals mit einem spartanischen König verheiratet ist, entführt hat, daraufhin ein 10-jähriger Krieg entbrennt, der dann nur durch den schlauen Trick eines geheimen, überdimensional großen Holzpferds beendet werden kann? Und ja, Leute, wahrscheinlich eher nicht. Es gibt zwar archäologische Hinweise auf Gewalt, Feuer und Zerstörung in Troja, von Paris, Helena, den Göttern und einem riesigen Holzmoped, das ungefähr 50 Männern Schutz und Platz geboten haben soll. Davon, da gibt es wirklich überhaupt keine Beweise für. Aber sagen wir mal so, lange gab es auch wenige Beweise für Troja und nur so ein paar, naja, Hinweise. Sollte sich an der Stelle also nochmal was entwickeln, wenn die moderne Archäologie auf einmal mit den Magnetmessmethoden, Bodenscans und anderen Analysen, die sie ja aktuell stattfinden lassen, auch in Troja übrigens, sollten die was finden? Naja, dann erzählen wir es euch natürlich hier. Bis dahin bleibt es einer der spannendsten Mythen der Menschheit. Wissensfreunde. Das hat mir heute irgendwie besonders viel Spaß gemacht. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat, aber ich liebe solche alten Geschichten. Da so gemeinsam einzutauchen und herauszufinden, ob das wirklich so passiert ist oder eben nicht. Und auch weil diese Geschichte ja in der heutigen Welt so eine große Rolle spielt. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Computerviren, die es unerkannt in euer System schaffen, ganz häufig von Expertinnen und Experten Trojaner genannt werden? Wie mit dem Holzpferd. Naja, haben es halt reingeschafft und wir haben gefeiert. Mitten in der Nacht zerlegen sie uns dann den Computer. So habe ich übrigens mal den von meiner Mutter kaputt gemacht. Kein Witz. Falls du zuhören solltest, Mama, sorry nochmal an der Stelle. Stellt gern alle eure Fragen, die ihr habt, zu Troja. Und die gibt's dann noch einmal nächste Woche. Bevor es dann in eine, ja, 14-tägige Pause mit diesem Podcast geht. Dazu gleich mehr, weil natürlich haben wir wieder ein großes Highlight auch vorbereitet. Aber erstmal machen wir jetzt hier so einen kleinen Schnelldurchlauf. Und zwar zu all dem, was ihr letzte Woche über die Sowjetunion wissen wolltet. Frage 1 ist von Sarah. Johnny, stimmt es, dass die Revolution, also das Ende der Zaren, auch was mit Anastasia Romanow zu tun hat? Das habe ich mal gehört. Und ja, Sarah, sehr starkes Wissen, so ein bisschen schon, denn Anastasia Romanow ist damals die Tochter des letzten Zaren Nikolaus II. Er und seine gesamte Familie, also auch Anastasia, sollen ja nach dem Sturz der Zaren erschossen worden sein. Doch ihr Ableben wird zum großen Mysterium, denn danach tauchen immer wieder zahlreiche Frauen auf, die behaupten, ich bin das, ich bin Anastasia und ich habe überlebt. Das ist aus heutiger Sicht ziemlich unwahrscheinlich. Können wir auch gerne mal eine eigene Folge irgendwann drüber machen. Aber ja, sie hat etwas damit zu tun. Frage Nummer 2 kommt von Black Scorpion 1980. Stimmt es, dass Tschernobyl der Sowjetunion den Gnadenstoß verpasst hat? Also, dass sich das Land, der Staat danach nicht mehr richtig erholen konnte? Und die Antwort lautet hier wohl jein. Die Katastrophe rund um Tschernobyl ist ein Grund, aber nicht der Hauptgrund. Also ja, sie zeigt damals, wie schlecht das sowjetische System mit Wahrheit, Sicherheit und Krisen umgeht. Aber damals ist die Sowjetunion schon extrem angeschlagen intern. Also es ist nicht der Hauptgrund, warum der Staat dann gefallen ist. Frage Nummer 3 ist von Flo. Johnny, woher kommt eigentlich das Wort Sowjet? Welche Bedeutung hat es? Und das Wort kommt aus dem Russischen und bedeutet einfach Rat oder Versammlung. Gemeint sind also Gruppen von Menschen, die zusammen beraten und entscheiden. In der Oktoberrevolution 1917 macht Lenin das dann zum politischen Kampfruf. Alle Macht den Sowjets, also quasi alle Macht den Arbeiter- und Soldatenräten. Es soll weg von den Zaren, die ja alles so entschieden haben, hin zu einem faireren System. Frage 4 ist von Carlotta. Johnny, dürfen damals eigentlich auch Frauen Zaren werden? Und einfache Antwort, yes, in Russland dürfen damals auch Frauen Zarinnen bzw. Kaiserinnen werden. Zum Beispiel Katharina die Erste, die man auch manchmal Katharina die Große nennt. Und die letzte Frage ist von Lennart Dunke. Wie konnte man damals eigentlich so große Wirtschaftspläne aufbauen, also die sich über ein so gewaltiges Land wie die Sowjetunion erstrecken? Und das ist auch wieder eine sehr, sehr gute Frage. Die Sowjetunion versucht damals dieses Problem, also quasi diese Mächtigkeit des gesamten Reiches mit einer riesigen Planbehörde, die sich Gosplan nennt, zu lösen. Unzählige Beamte, die aus dem ganzen Land Zahlen sammeln, wie viel Stahl man braucht, Brot, Kohle oder ja, Traktoren, die werden einfach gemeinsam runtergeschrieben und dann soll man ungefähr errechnen können, wie viel die Menschen benötigen. Dann gab es so richtige 5-Jahres-Pläne. Das Problem war nur, wie auch letzte Woche erzählt, das Land, der Staat, die Sowjetunion ist so riesig, dass viele Zahlen einfach ungenau sind und der Plan oft nicht gut zur Wirklichkeit passt. Und das ist dann auch wieder ein Grund, warum die Sowjetunion scheitert. Und damit, meine liebsten Wissenshabibis, sind wir jetzt wirklich am Ende dieser vorletzten Folge vor der Pause angekommen. Wie versprochen, gibt es hier jetzt noch eine kurze Erklärung, weil ich habe ja gesagt, es ist eine der wichtigsten Abstimmungen jemals, die heute hier und auch im WhatsApp-Kanal stattfinden wird. Eigentlich hätten wir ja gar keine, weil nächste Woche ist Folge 90, da überraschen wir euch ja immer mit einem Thema, also wenn hinten eine 0 an der Folgenzahl steht. Da kommen auch sehr krasse Sachen nächste Woche, das kann ich schon mal versprechen. Aber jetzt kommt der Hintergrund, und zwar für diese Abstimmung, die heute ist, haben wir als Team schon so ein bisschen geköchelt, würde ich mal vorsichtig sagen, im Hintergrund die letzten Wochen. Wir haben nämlich 1-2 große neue Ideen für euch. Nicht für diesen Podcast, aber vielleicht für einen weiteren. Mehr will ich an der Stelle noch nicht sagen, aber wir müssen ganz, ganz, ganz wichtig wissen, was ihr davon haltet. Also wir haben jetzt einfach mal 5 Themenkomplexe in diese Abstimmung gepackt und ihr dürft mal aussuchen, was euch davon interessiert. Ihr dürft auch mehrere nennen. Ich stelle sie jetzt hier noch einmal ganz kurz vor. Als erstes haben wir das Themenfeld Gesundheit. Also da kann es gehen um Ernährung, Sport. Was sollte man am Tag irgendwie essen? Was ist genau an Kreatin dran? Welche Nahrungsergänzungsmittel sind gesund? Wie schläft man optimal? Welche Zahnpasta sollte ich benutzen? So genau diese ganzen Dinge. Als zweites haben wir, was die Schule einem nicht beibringt. Da gibt es unzählige Dinge, die ich gerne in meiner Schulzeit gelernt hätte, aber nicht habe. Zum Beispiel, wie funktionieren Versicherungen? Was mache ich, wenn ich erste Hilfe leisten muss? Wie finde ich besser eine Wohnung? Was ist eine Steuererklärung? Wie gieße ich meine Pflanzen? Kann ich meine Schuhe in die Waschmaschine schmeißen? Ihr merkt schon, da ist einiges mit dabei. Als drittes haben wir das Thema Dating. Vor allem hat mich immer interessiert, wie unterschiedlich wird eigentlich auf der Welt gedatet? Also, was machen Menschen in Japan anders als Leute in Buenos Aires in Argentinien? Und das könnte man sich einmal in diesem Themenfeld genauer anschauen. Als vorletztes haben wir eine Hausaufgabenhilfe. Also wir könnten uns mal genauer mit euch anschauen. Ihr könntet sagen, was ihr nicht versteht in der Schule, wo ihr noch mal ein bisschen Hilfe braucht. Physikalische Gesetze, Deutsch, Lektüren, die erste Ableitung in Mathe, Mitochondrien und Co. All das, was man vielleicht nicht so durchsteigt, da könnten wir helfen. Und als letztes hätten wir noch im Angebot Wissen mit Johnny Mini. Kurz Folgen über kleinere Themen, die es nicht hier in dem Podcast schaffen. Also zum Beispiel, was war da mit Arda Saci los? Der Mann, der da einfach mal mehr als 600 Kilometer durch die USA gerannt ist. Dann haben wir den Wal Timi vor ein paar Wochen sehr, sehr präsent gehabt. Geisterschiffe, die es in der Vergangenheit gegeben hat. Aber auch kleinere historische Ereignisse. Da gab es so viele. aber sie sind meist zu klein, um da eine richtig große eigene Folge Wissen mit Johnny zu bekommen. Wie wäre es mit einem Wissen mit Johnny Mini-Format? Also Kurzfolgen, nicht mal 10 Minuten. Einfach nur so als Erweiterung. Ganz kurz, wichtig an der Stelle übrigens auch gesagt, natürlich ist das kein Ersatz für Wissen mit Johnny. Diesen Podcast hier wird es immer weitergeben, wenn ihr darauf Lust habt. Also keine Sorge, ihr müsst hier nichts ersetzen. Aber wir sind einfach mal gespannt, was euch davon am meisten interessiert. Viel Spaß beim Abstimmen. Wie gesagt, mehrfach Nennungen sind möglich. Und weil ich jetzt hier eh schon so viel gequatscht habe, machen wir es kurz. Ganz viel Liebe an euch alle. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Darauf freuen wir uns sehr. Und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.